Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Eine neue Podcast-Folge über Pflegekinder und Pflegeeltern mit den Freitagsreportern.
Julian
und Charlotte.
Mit dabei ist auch Annika.
Außerdem auch Laura.
Mit dabei ist auch Tom und der Mats.
Und natürlich wieder mal der Siddharth.
Ja, hey Leute, hier sind wir mal wieder in unserem Freitagsreporter-Podcast von Radio Mikrowelle. Und ja, Tom, das Thema dieses Podcasts ist ja ein relativ ernstes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja um Pflegeeltern und Pflegekinder.
Ja, also mal wieder ein sehr ernstes Thema und wir werden mehrere Erfahrungen damit machen und Leute interviewen.
Manchmal braucht ein Kind einen Ort, der sich wieder wie ein Zuhause anfühlt.
Manchmal passiert im Leben etwas, das alles durcheinander wirbelt. Und dann brauchen Kinder für eine Zeit oder auch für immer ein anderes Zuhause.
Eines, in dem sie sich sicher fühlen können.
Eigentlich sollte jedes Kind einen Ort haben, wo es sich wohlfühlt.
Trotzdem, so einfach ist das nicht. Ich habe in Ulm schon mal Plakate gesehen. Pflegefamilien gesucht. Also das Jugendamt sucht echt dringend Leute.
Es gibt einfach nicht genug Familien, die ein Kind aufnehmen können.
Wusstest du, dass Stand 2022 laut dem Statistischen Bundesamt ganze 86.000 Kinder in Pflegefamilien leben?
Viel zu viele, wie ich finde.
Aber stell dir mal vor, wie muss das sein, wenn man von seinen eigenen Eltern nicht gut genug behandelt wird und bei einer Familie lebt, von der man weiß, dass es nicht deine eigene ist?
Oh, das muss echt hart sein.
Ganz genau, liebe Laura. Und genau da kommt das Jugendamt ins Spiel. Die nämlich kümmern sich darum, dass die richtigen Familien gefunden werden, sie begleiten die Kinder und die müssen auch entscheiden, wann ein Kind überhaupt in eine Pflegefamilie darf und wann nicht.
Das stelle ich mir aber total schwer vor. Und was für eine Verantwortung haben die denn eigentlich in ihrem Job? Ich meine, die Leute dort, die erleben ja so viele schwierige Sachen in solchen Situationen.
Frau Wolf vom Ulmer Jugendamt weiß, wo es hakt und kennt Situationen vor Ort.
Mit Frau Wolf wollen wir jetzt sprechen. Sie ist unser Gast hier im Studio. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, danke euch. Vielen Dank für euer Interesse. Mein Name ist Hanna Wolf. Ich arbeite hier im Pflegekinderdienst bei der Stadt Ulm, jetzt seit knapp 2 Jahren. Und wir sind eben Ansprechpersonen für Pflegefamilien.
Warum können eigentlich manche Kinder nicht bei ihren Eltern bleiben? Was sind dafür die Gründe?
Also es ist so, dass manchmal leibliche Eltern selber sehr belastet sind. Die haben vielleicht selber in ihrer Vergangenheit nicht so schöne Dinge erlebt oder ja schlimme Dinge erlebt. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass es denen psychisch einfach nicht gut geht oder dass sie ein großes Suchtthema haben mit Drogen und dass sie sich dann einfach nicht mehr so gut um ihre Kinder kümmern können.
In welchem Alter kommen die Kinder dann in diese Pflegefamilien?
Also das ist ganz, ganz unterschiedlich bei uns. Wir haben Babys, wo es so ist, dass sie dann direkt aus der Klinik beispielsweise in eine Pflegefamilie kommen. Aber wir haben auch Kinder im Kindergartenalter oder auch Jugendliche. Also ist ganz verschiedenen Alters.
Wie merkt das Jugendamt überhaupt, dass es einem Kind allein zu Hause nicht so richtig gut geht?
Also entweder ist es so, dass die Eltern sich zum Beispiel von selber beim Jugendamt melden kann oder manchmal auch die Jugendlichen selber, also irgendjemand aus der Familie. Dann erzählen die, dass sie eben Unterstützung zu Hause brauchen und dann geht der Soziale Dienst für Familien. Das sind auch Sozialarbeiterinnen, genau, so wie ich, das bin ich auch vom Grundberuf, mit der Familie ins Gespräch und man überlegt zusammen, was es für eine Hilfe als Unterstützung braucht. Und da gibt es immer verschiedene Hilfen, die das sein können. Unter anderem eben auch die Möglichkeit Pflegefamilie. Option 2 ist, dass es so ist, dass eine Meldung ankommt. Die Meldung kann zum Beispiel sein von der Polizei, weil es einen Einsatz gab wegen Gewalt in der Familie. Oder kann sein, dass die Schule oder der Kindergarten sich meldet, weil da ein Kind irgendwas erzählt hat, worüber sie sich große Sorgen machen. Oder die Nachbarinnen melden sich zum Beispiel, weil ihnen irgendwas aufgefallen ist und sie das besprechen wollen. Und dann genau haben die Kolleginnen eben die Verpflichtung, der Meldung nachzugehen. Und die haben, also wir haben hier bei der Stadt auch extra nochmal Expertinnen, die sind von der Kinderschutzstelle und die kommen dann auch immer noch mit dazu. Das sind auch Sozialarbeiterinnen, die sich bei dem Thema eben ganz besonders gut noch auskennen. Und dann machen die das eben gemeinsam und gehen auch auf die Familie natürlich zu und mit der Familie, also mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Jugendlichen ins Gespräch. Und dann überlegt man eben zusammen, was es braucht. Und die Kolleginnen vom Sozialen Dienst für Familien und die Kinderschutzstelle, die müssen dann eben eine Gefährdungseinschätzung machen und die Situation beurteilen.
Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn es mal so weit kommt, dass ein Kind seiner leiblichen Familie weggenommen wird? Weil das ist ja bestimmt nicht einfach, ein Kind seiner eigenen Familie wegzunehmen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ich glaube, das müssen wir auch ein Pflegekind selber fragen, also jemand, der das auch halt selber erlebt hat. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Schweres und auch was sehr Trauriges. Und ich denke, natürlich, da sind am Anfang auch viele Gefühle von Vermissen und von Abschied da. Und alles ist ganz, ganz ungewohnt, weil man ja das neue Umfeld noch gar nicht kennt.
Wie geht's Ihnen damit, dass Sie manchmal Kinder Ihren Eltern wegnehmen müssen?
Ja, das hat natürlich immer so zwei Seiten. Die Situation, die sind natürlich immer sehr, auch sehr emotional. Manche Kinder weinen ja auch. Die leiblichen Eltern weinen. Das sind auch viele Emotionen mit im Spiel. Ja, ich musste an eine Situation denken, wo ich eben begleitet habe, wo ein Baby, das neu geboren war, mit 3 oder 5 Tage waren es ungefähr, dann in eine Pflegefamilie direkt gekommen ist. Und da war es auch genauso. Also es war wirklich ganz emotional und eigentlich im Endeffekt haben dann die leibliche Mama hat geweint, die neue Pflegefamilie, die Pflegemama hat geweint. Also das war wirklich sehr, sehr emotional. Und gleichzeitig ist ja der Gedanke da, dass man das Beste für das Kind tut. Also dass es einen sicheren Ort bekommt, einen sicheren Platz, wo es ihm gut geht, wo es sich wohlfühlen kann. Ja, das Kind einfach gut im Blick ist und sich gut entwickeln kann.
Ist die Zahl der Pflegefamilien in Ulm in letzter Zeit gesunken oder war die schon immer so niedrig?
Ich glaube, dass der gesellschaftliche Wandel da auch mit eine Rolle spielt, dass früher ja das Rollenbild auch noch mehr so war, dass die Frau mehr zu Hause war und der Mann halt nur arbeiten gegangen ist. Das spielt natürlich eine Rolle und jetzt ist ja heute auch vermehrt so ist, dass ja auch beide Elternteile arbeiten gehen. Ich glaube, dieser Wandel so von Familie wirkt sich schon auch aus auf unsere Anfragen.
Was ist im Moment das größere Problem? Dass es zu viele Pflegekinder gibt, die eine Familie suchen oder dass es zu wenige Pflegefamilien gibt?
Also ich würde sagen, dass eher das Thema ist, dass es zu wenige Pflegefamilien gibt. Das ist das Hauptproblem, ja.
Wenn Sie sich etwas für alle Pflegekinder in Deutschland wünschen könnten, was wäre Ihr größter Wunsch?
Ich glaube, was ich ein ganz wichtiges Thema finde, das hat auch bei uns, wir haben jetzt neu einen Film gedreht, also von Pflegefamilien, also da haben Pflegefamilien mitgespielt und auch ein Pflegekind. Und das Pflegekind hat gesagt oder hat da erzählt, so ungefähr, dass immer mal wieder so kam, oh, du Arme, du lebst in der Pflegefamilie. Und sie dann gesagt hat, nein, ich habe meine Familie, ich bin glücklich, mir geht's vielleicht besser als anderen in ihrer Familie. Und das würde ich mir einfach wünschen, ja, generell, dass da einfach eine Akzeptanz da ist unter Kinder und Jugendlichen, aber auch von den Erwachsenen für ganz unterschiedliche Lebensmodelle und dass da eine Offenheit da ist und jeder so akzeptiert wird und gesehen wird und gewertschätzt wird, so wie er ist.
Pflegeeltern und Pflegekinder.
Vom Jugendamt wissen wir jetzt, wie Pflegefamilien und Adoption eigentlich funktionieren. Aber wie ist das im echten Alltag, in der echten Welt? Christine Kolb, sie lebt mit ihrem Mann, vielen Kindern und vielen Tieren in einem großen Haus mit vielen Zimmern. Sie hat 3 leibliche Kinder, die schon erwachsen sind, 3 adoptierte Kinder und eine Pflegetochter. Und Frau Kolb macht Bereitschaftsdienst. Das heißt, manchmal klingelt ganz plötzlich das Telefon und dann holt sie ein Kind aus einer Familie ab oder ein Baby direkt aus der Klinik. Diese Kinder bleiben erst einmal kurzzeitig bei ihr. Hören wir mal, warum sie das alles eigentlich macht.
Also das ist schon ein ganzes Weilchen her. Mein ältester adoptierter Sohn ist 24. Und mein Mann und ich wollten damals nach unseren 3 leiblichen Kindern, der jüngste war 10, wollten gerne eine größere Familie. Dann kam ein Freund von uns aus Afrika mit seiner afrikanischen Frau zurück. Der war Arzt und war längere Zeit in Afrika. Und dann haben wir gehört, dass es da viele Waisenhäuser gibt, Ne, und oft kleine Kinder. Da wollten wir zuerst ein Kind aus Afrika adoptieren, aber das war alles nicht so einfach, wie wir gedacht haben, weil wir hätten ziemlich lange Zeit dort vor Ort sein müssen, in der Nähe von einem Heim, von einem Waisenhaus. Und das war aber beruflich nicht möglich, weil mein Mann hat sich damals gerade selbstständig gemacht und auch mit unseren drei Kindern. Also das war nicht möglich und so sind wir dann, haben wir uns überlegt, ein Pflegekind aufzunehmen.
Und was ist das Besondere für Sie, Pflegemutter zu sein?
Erstens ein Kind, das vielleicht nicht so einen guten Start hatte ins Leben oder auch von der Perspektive, wie es weitergeht, oft sehr unsicher ist oder auch schlimme Dinge erlebt hat, einfach für so ein Kind da zu sein.
Frau Kolb wollte immer eine große Familie. Ihr erstes Pflegekind kam als Baby, 5 Monate alt. Sie sagt, Liebe war sofort da.
Natürlich ist es auch ganz spannend, wie alles wird. Vor allen Dingen das erste Pflegekind, erinnere ich mich gut. Wir waren neugierig, wir waren aufgeregt, ganz arg, immer noch, wenn ein Anruf kommt heute. Und dann merkt man ganz schnell, das erste Pflegekind war 5 Monate alt. Und wie schnell man so ein Kind lieb hat, wie schnell man zusammenwächst, obwohl es ein sehr schwieriges Kind war. Und er hatte doch schon trotzdem erst 5 Monate, denkt man, einiges durchgemacht. Und man wächst ganz schnell zusammen und das ist einfach eine tolle Aufgabe. Also es erfüllt uns als Familie, als Eltern, so ein Kind irgendwie zu helfen, vielleicht zu Hause zu geben, bisschen Heimat, bisschen Familie, von allem ein bisschen, was man halt so braucht als Kind.
Als der Junge 3 Jahre alt war, hat die Familie ihn adoptiert. Sie sind zusammengewachsen.
Pflegemama sein ist nicht nur schön, es ist auch anstrengend. Manche Kinder haben schon etwas mitbekommen, bevor sie geboren wurden. Zum Beispiel, wenn die Mama in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Das heißt FAS, fetales Alkoholsyndrom. Was macht der Alkohol im Gehirn? Wie merkt man das in der Schule? Frau Kolb erklärt uns das.
Bei unserem ersten Pflegekind, das ist ein Kind, das Alkohol abbekommen hat während der Schwangerschaft. Man sagt auch FAS-Kind, das heißt fetales Alkoholsyndrom. Das heißt, die Mama hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Und da gibt es dann ganz verschiedene Schädigungen von diesem Kind, vom Gehirn oder körperlicherseits. Und am Anfang war es so, dass das Kind ganz, ganz viel geweint hat. Also man spricht auch von Schreikind. Also wirklich, hat nur ganz kurz geschlafen immer und sonst sehr, sehr viel geweint. Und das muss man natürlich aushalten, durchhalten und die Nächte vor allen Dingen. Und da haben wir uns abgewechselt. Und ja, da musst du einfach kämpfen und es wirklich wollen, dass du das auch gut machst und durchhältst die ganze schwierige Zeiten.
Unser Reporter Mats will es ganz genau wissen. Was macht der Alkohol im Gehirn? Wie merkt man das in der Schule?
Wie viel Alkohol muss denn eine Mutter zu sich nehmen, dass ein Kind solche Schäden haben kann?
Das weiß man heute, dass das nur eine ganz geringe Menge unter Umständen ausreicht. Manchmal spricht man wirklich, wenn es nur ein Glas ist, dass es ausreicht, dass das Kind einen Schaden bekommt, also geschädigt ist. Das heißt, es kommt immer drauf an von der Entwicklungsphase, ne? Was gerade von der Entwicklung passiert im Gehirn. Es ist ja ganz klar definiert in der Schwangerschaft, wann was für ein Entwicklungsschritt stattfindet. Bei diesem Baby im Bauch, beim Embryo. Und je nachdem, was da gerade passiert, dementsprechend fällt eben diese Schädigung von diesem Kind aus. Oft sind es kognitive Dinge, das heißt zum Beispiel, die haben dann Probleme in der Schule. Die können sich viele Dinge nicht merken. Dieser Kurzzeitspeicher, wo zum Beispiel ihr, wenn ihr Vokabeln lernt oder irgendwas, ja, wo das abgespeichert wird. Da haben die Kinder zum Beispiel, also meine, unheimlich große Probleme. Die lernen jeden Tag dasselbe. Und dann in dem Moment denken wir manchmal nach dem 4., 5. Mal, jetzt sitzt was und am nächsten Tag ist alles wieder wie ausgelöscht. Oder zum Beispiel die Schlafprobleme. Viele FAS-Kinder haben ganz große Schlafprobleme. Die können nicht schlafen. Da wird kein Melatonin, das Schlafhormon, ausgeschüttet im Körper. Und dann liegen die wach und schlafen oft erst um 3 ein. Und dann sollen sie aber morgens in die Schule. Und oft haben immer noch die Lehrer da ganz wenig Verständnis, dass das Kind dann einschläft. Oder ganz, ganz schlimme Konzentrationsstörungen. Die können sich einfach nicht konzentrieren. Und es kommt gar nicht im Kopf an, was der Lehrer da vorne sagt. Also da gibt's ganz verschiedene, oft auch so seelische Sachen, ne? Dass die ganz wild sind und aggressiv und ganz laut, und die können aber gar nichts dafür. Die können das nicht steuern. Oder manche haben zum Beispiel, die können die Reize nicht verarbeiten. Reize sind Dinge, die ihr den ganzen Tag erlebt, die ihr hört, die eure Augen sehen, die ihr fühlt. Die ganze Reize, die ihr von morgens bis abends erlebt, hört, seht, fühlt, können die alles gar nicht verarbeiten. Und dann werden die ganz unruhig und weinen und halten das alles gar nicht aus. Zum Beispiel unser jüngstes Pflegekind, das hat dann so eine Regulationsstörung. Das ist wie eine Art Anfall, weil die das alles nicht aushält. Und dann legt die sich einfach hin und schaltet ab. Die kann nichts anderes machen. Oder die hat ganz schlimme Schlafstörungen. Wenn sie viel erlebt hat an diesem Tag, dann wacht sie alle 10 Minuten auf und ist unruhig und weint und sucht die Nähe zu meinem Mann oder mir. Also solche Dinge. Und auch Entwicklungsverzögerungen. Das heißt, die sind grundsätzlich 1-2 Jahre später dran. Also so wie ihr vielleicht vor 2 Jahren seid. Ja, ich weiß nicht, wie alt ihr jetzt seid. Dann weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie weit du vor 2 Jahren warst, aber so ist vielleicht dieses Kind dann mit 12 auf einem Stand von einem 10-Jährigen. Also vom Fühlen, vom Denken, sich verhalten, von allem. Und manchmal holen die das auch nie auf.
Sie haben gerade eben das so erzählt, dass wenn ein Kind dem Lehrer zuhören möchte, dass die Worte von dem Lehrer gar nicht bei dem Kind ankommen. Ist es dann quasi so wie ein Wörterzug, der nicht anhält bei diesem Kind?
Also ich denke, es gibt ganz verschiedene Ausprägungen. Nicht ankommt heißt, es kommt an vom Gehör, aber das Sprachverständnis ist oft nicht so entwickelt wie bei anderen Kindern. Das hört es zwar, aber es versteht nicht, was der Lehrer meint. Also so ist es oft bei meinen Kindern, ne? Also der erklärt was, so dass es normale Kinder verstehen, aber diese Kinder brauchen oft eine extra Erklärung, eine ausführliche Erklärung. Und solche Kinder sind da oft in Förderschulen. Förderschulen, wisst ihr, was das ist, ja? Da wird ganz individuell auf die Kinder geschaut, was für einen Wissensstand haben die, da werden Tests gemacht. Was können die gut, was können die nicht gut, haben meine auch alle diese Tests gemacht, mehrmals.
Wie sehr belastet es dann einen selber, auch das alles mitzuerleben?
Also ich denke, man muss einfach von allem stabil sein.
Wann sagen Pflegeeltern den Kindern, dass sie nicht ihre leiblichen Eltern sind? Frau Kolb hat das geübt, von Anfang an. Auch zu Babys hat sie gesagt, ich bin nicht deine richtige Mutter. So war es später nicht so schwer, wenn die Frage kam.
Ich habe das tatsächlich von Anfang an, ich musste das üben. Ich musste das üben, auszusprechen. Weil wenn ein Kind so nah zu dir ist, und ich hatte ja schon eigene Kinder, ich weiß ja, wie sich's anfühlt, und für mich war kein Unterschied, dann musst du das, ich wollte das immer sagen, mein Mann auch, das war klar, dann musst du das üben, das aussprechen. Und ich habe das schon von Anfang an gesagt, immer wieder, du sprichst mit deinem Baby schon, ganz klar. Und ich habe das schon meinem Baby erzählt, so dass es für mich gar nicht fremd war, als das Kind dann 3 war, dass ich es immer wieder ausgesprochen habe. Ich habe das, ja, man kann sagen, ich habe das geübt, dem Kind zu sagen. Und so habe ich es mit meinen anderen auch gemacht. Ich habe das von Anfang an immer wieder gesagt.
Aber wie ist es eigentlich mit den Behörden? Kriegen Sie da eine gute Unterstützung oder ist da gar nichts?
Also ich denke, man muss schon immer kämpfen für die Kinder, weil ich immer denke, selber können sie es nicht oder wer soll es denn machen? Das sehe ich schon als meine Aufgabe. Und es ist natürlich immer wieder, weil meine Kinder machen alle Therapie oder haben alle Therapie gemacht, also verschiedene Therapien. Die haben auch die drei Großen haben auch Traumatherapie gemacht. Also das heißt, das hilft den Kindern einfach damit klarzukommen, dass sie Pflegekinder sind oder das Erlebte besser zu verarbeiten. Und aber da gibt es natürlich auch andere Geschichten. Ja, Leo hat zum Beispiel zwei verschiedene Nachhilfeinstitute. Der braucht eine spezielle Nachhilfe. Dann Psychotherapie machen sie. Die Kleinste, die hat dreimal die Woche Frühförderung. Also nicht in Neuem, da fährt man danach, muss ich dann nach Senden fahren. Also solche Dinge, ne? Das ist natürlich schon. Ich habe das Glück, ich bin sonst nicht berufstätig, aber es gibt natürlich auch Pflegemütter, die gehen einen halben Tag arbeiten oder ja, oder machen Homeoffice oder so. Also von dem her, wie gesagt, und ich habe nie gescheut, mir Hilfe zu holen, und die habe ich, dass daheim der Laden läuft, weil wir haben auch noch ziemlich viele Tiere zu versorgen und einen großen Garten und ein großes Haus und natürlich viele Wäsche bei so viel Personen und, so wie eben andere Familien das auch haben. Und ich habe, um mich irgendwie diesen Stress zu nehmen, hole ich mir einfach gern Hilfe. Und dann kann ich auch die anderen Sachen stressfrei erledigen. Und von den Behörden ist es tatsächlich manchmal sehr schwierig. Da kann ich euch gerade ein Beispiel geben. Ich hatte jetzt ein Baby ein halbes Jahr und der braucht dringend eine Schiene. Ne? Der hat Probleme mit dem Hinterkopf und braucht eine Lagerungsschiene. Da tue ich jetzt schon, das Kind ist schon nicht mehr bei mir, aber da tue ich jetzt schon Wochen, Monate rum, dass diese Schiene genehmigt wird. Ne? Das liegt bei der Krankenkasse, das liegt beim medizinischen Dienst. Ich habe zigmal E-Mails, ich habe telefoniert, ich habe wirklich hin und her, und dieses Ding ist immer noch nicht da. Es ist immer noch nicht genehmigt, ne? Obwohl der Kleine das dringend braucht. Und solche Dinge, die nerven dann und die machen dann auch wütend, dass die, durch die Bürokratie von den Behörden, dass die einem solche Steine in den Weg werfen. Ne?
Finden Sie, dass es nicht genug Pflegeeltern gibt?
Leider ist es so, dass die Pflegeeltern viel, viel weniger geworden sind. Zu meiner Zeit waren die Seminare noch voll. Und jetzt ist es so, dass es wirklich richtig Not ist an Pflegeeltern.
Früher waren die Seminare voll, heute kaum noch. Warum?
Ich kann nur von mir sprechen, mein Gefühl oder was ich glaube. Ich glaube einfach, dass die Gesellschaft sich grundsätzlich verändert in eine andere Richtung. Dass jeder so das Gefühl hat, er muss nach sich schauen oder nach seinen Kindern. Ich glaube, dass der Stress überhaupt im Arbeitsleben ziemlich zugenommen hat. Und auch vielleicht in der Kindererziehung. Also, dass viele das tatsächlich als Stress empfinden, weil ich kenne einige Familien, da arbeitet die Mama voll, muss voll arbeiten, der Papa arbeitet voll und abends ist man eigentlich schon fertig und dann holt man die Kinder vom Hort und dann müssen die aber noch lernen oder man soll oder eigentlich möchte man dann Zeit noch mit ihnen verbringen, aber dann ist da halt die Wäsche und der Haushalt und dann überhaupt dran zu denken, nochmal ein Kind mit irgendwelchen Problemen aufzunehmen. Ich glaube, jeder hat sich so vom Stresslevel hat sich das die Gesellschaft verändert. Und vielleicht guckt auch lieber jeder irgendwie oder viele eher nach sich und nicht noch irgendwie nach anderen, weil sie sagen, das reicht mir. Und vielleicht auch in Anführungszeichen Freizeitstress. Ja, viele meinen ja, oder für viele ist es richtig, wenn das Kind heute Klavier hat, morgen Ballett, übermorgen diesen Kurs, Malkurs. Und solche Dinge, und dann bleibt auch wenig Zeit so oft zum Spielen oder für gemeinsame Zeit mit Mama und Papa. Und ja, irgendwie ist die Zeit, könnte man meinen, alles immer zu knapp, wird immer knapper irgendwie, weil die Menschen vielleicht vom Arbeitsleben her mehr Stress haben. Das ist alles teurer geworden. Viele sagen, wir müssen voll arbeiten, weil sonst das Geld nicht reicht und. Also es ist schon ein gesellschaftliches Problem.
Wie vereinbart man es, mit einem Kind die benötigte Liebe zu geben, aber gleichzeitig es nicht zu sehr ans Herz wachsen zu lassen mit dem Hintergedanken an einen Abschied?
Mir glückt das gar nicht. Ich habe immer Probleme, wenn bei uns ein Bereitschaftskind ist und das geht, habe ich immer Probleme. Da zieht bei uns wirklich einige Tage Trauer ein, das ist so. Und weil ich kann das nur mit Herz machen und alles geben und ich kann auch nicht irgendwelche Liebe zurückhalten, weil ich genau weiß, jedes Baby, jedes Neugeborene oder Kind braucht Liebe, gerade diese Kinder. Die haben ja alle dann was hinter sich, ist ja klar. Auch ein Baby, wenn ich das mit 3 Tagen abhole in der Klinik, das wissen vielleicht oder denken viele nicht dran. Dann denkt man, ja, ist ja noch so klein, hat ja nichts mitgekriegt. Aber nee, auch dieses Baby, nämlich die Urverbindung zur Mutter, wurde gekappt. Und das kriegt das Baby sehr wohl mit. Und das bereitet auch diesen Neugeborenen Stress und bringt ganz viel mit sich. Und deswegen, die brauchen alle ganz viel Nähe, Liebe, Geborgenheit. Und das kannst du nicht spielen, denke ich, oder irgendwie, kannst geben oder gibst nicht. Also ich kann es nur so machen, dass ich alles gebe. Und deswegen ist das für mich auch schlimm. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe schon viele Momente gehabt, wo ich denke, ich kann das nicht mehr, ich pack diesen Abschied nicht. Und es fließen immer Tränen und ich habe immer eine richtige Trauerphase. Und dann denke ich, okay, ich brauche eine Pause. Kannst du überhaupt weitermachen? Aber dann komme ich gar nicht viel zum Nachdenken, weil dann halt schon wieder der Anruf kommt.
Arbeit und Kinder gleichzeitig, eine Doppelbelastung. Und viele schauen eher auf sich.
Aber was unterscheidet jetzt eigentlich Frau Kolb von anderen Leuten, die eben keine Pflegekinder aufnehmen wollen? Vielleicht auch wegen ihrer eigenen Kindheit. Ihre Mutter hat ein Jugendheim geleitet. Die Jugendlichen saßen oft mit am Küchentisch. So hat sie früh den Umgang mit anderen Menschen gelernt.
Wütend macht sie, dass viele Leute FAS überhaupt nicht verstehen, auch in den Schulen. Und dass unsere Gesellschaft oft zu locker mit Alkohol umgeht, gerade da, wo Menschen so suchtgefährdet sind.
Das Leben als Pflegemama ist also tatsächlich gar nicht so einfach. Aber tatsächlich ist es nicht nur so anstrengend, wie viele denken. Es bringt auch sehr viel Liebe und fröhliche Momente mit anderen mit sich.
Mich würde es interessieren, wie ein Pflegekind eigentlich das Ganze sieht. Und deshalb, weil es ja total interessant ist, haben wir auch Zoe als Gast. Sie ist eine Pflegetochter von Frau Kolb.
Zoe ist bei Familie Kolb aufgewachsen. Das ist ihre Familie. Ganz normal. Mama und Papa und ihre vielen Geschwister.
Also ich heiße Zoe, bin 16 Jahre alt. Ich bin nach Wangen ins Allgäu gezogen. Hab davor aber in der Pflegefamilie gewohnt. Ich habe insgesamt 8 Geschwister. Davon habe ich eine leibliche, aber die wohnt nicht mehr. Also ich wohne nicht mit ihr zusammen, die wohnt alleine. Wir haben auch 9 Jahre Unterschied. Dann habe ich 7 Pflegegeschwister. 3 davon sind schon ausgezogen.
Wenn du an dein Zuhause bei deiner Pflegefamilie denkst, was ist für dich dort das Schönste oder Wichtigste?
Ich würde sagen, auf jeden Fall meine kleine Schwester, an der ich sehr, sehr hänge. Und auch die ganzen Tiere, die wir haben und auch einfach dieses Miteinander, was man trotzdem, auch wenn es nur eine Pflegefamilie ist oder was heißt nur, aber halt ist dann trotzdem die Familie, also für mich, da ich da ja auch 10 Jahre gewohnt habe und ist dann eigentlich wie bei normalen Familien, dass man sich da einfach schon wie zu Hause fühlt.
Sagst du dann Mama oder wie nennt ihr euch untereinander?
Ich sag zu meinen Eltern Mama und Papa, ganz normal. Und ich sehe auch meine Pflegegeschwister wie meine richtigen Geschwister. Also da machen wir auch keinen Unterschied untereinander aus.
Ich wollte fragen, ob ihr viel Platz hattet, als ihr noch etwas kleiner wart zum Spielen, weil auch eben sehr viele Pflegekinder dann auch kommen oder auch Bereitschaftskinder.
Ja, tatsächlich wohnen wir in einem sehr, sehr großen Haus. Es ist sogar so groß, dass wir Kinder alle in Einzelzimmer hatten, obwohl dann auch ein Pflege- oder Bereitschaftskind da war, die tatsächlich sogar ein Einzelzimmer auch bekommen haben.
Und wie in jeder Familie gibt es neben all den schönen und wertvollen Momenten auch immer wieder Streit. Kennen wir auch. Klar, bei so vielen unterschiedlichen Geschwistern kommen alle immer wieder an ihre Grenzen.
Deshalb ist sie in der Pubertät von zu Hause ausgezogen, um Ruhe reinzubringen, für sich und zwischen ihren Eltern.
Da es in der Woche auch sehr oft zu Streitigkeiten kam, zwischen meinen Eltern, auch zwischen meinen Geschwistern und mir und es sich halt sehr gehäuft hat, obwohl ich eigentlich kaum zu Hause war an den Wochentagen, da ich in der Schule war und danach in einem Hort bis eigentlich sehr lange 18 Uhr abends Und wenn man dann noch nach Hause kommt und es halt dann abends schon Streitigkeiten gibt und es wirklich jeden Tag, dann ist es auch anstrengend für meine Geschwister oder für meine Eltern als auch für mich gewesen. Und über einen längeren Zeitraum haben wir dann schon gemerkt, dass wir diesen Abstand schon mal brauchen, damit wir wieder so klar sehen, wie wir uns eigentlich normal sehen. Also ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn man, also dass man auch wieder Liebe zeigen kann, ohne dass man sich in Streitigkeiten da verfällt. Das waren einfach Kleinigkeiten, Zimmer aufräumen, wo man halt als Jugendliche oder als Teenager nicht so viel Lust hat dazu. Und dann abends war das immer noch, da ist man müde von der Schule und dann war das schon ein bisschen, ja, dass ich mehr Struktur reinbekomme, weil meine Eltern haben ja auch geguckt nach meinen anderen Geschwistern, deswegen haben sie auch nicht so auf mich geachtet, so, und dementsprechend kam halt manchmal alles auf einmal, so Hausaufgaben, Zimmer aufräumen, man hat geguckt, ob man da vielleicht mir auch ein bisschen mehr Unterstützung geben kann, die meine Eltern jetzt in dem Fall mir nicht geben konnten, durch meine Geschwister auch, aber das fand ich dann auch okay.
Das war echt eine mutige Entscheidung. Darauf kann man stolz sein.
Denn auch wenn sie dort nicht mehr wohnt, ist es immer noch ein Teil von ihr. Und genau das macht ihre Familie für uns alle aus.
Zoe hat gute Erfahrungen gemacht mit ihrer Pflegefamilie, aber auch in ihrem Umfeld, unter Freunden oder in der Schule.
Andere haben da weniger Glück.
Ich kenne auch andere Kinder aus einer Pflegefamilie, die ich eben durch meine Eltern auch kennengelernt habe, weil die ja auch gegenseitig sich kennen. Die haben zum Beispiel schon andere Erfahrungen gemacht mit solchen Sprüchen in der Schule oder aus der Klasse, so, du hast keine Eltern, du, und sowas habe ich zum Glück, also von meinen Freunden oder von meinen Leuten, denen ich das eben erzähle, noch nie erlebt, noch nie. Ich glaube, wenn jemand so auch drauf reagieren würde in meiner Gegenwart, würde ich auch, glaube ich, was sagen, weil ich mir denke, das kann ja nicht sein, nur weil der Name jetzt anders ist, wie ich meine Eltern jetzt betitel oder weil sie jetzt nicht biologisch sind, heißt ja nicht, dass nicht meine Eltern sind, weil ich finde ja, für mich persönlich sind es ja meine Eltern.
Pflegeeltern werden dringend gesucht. Das haben wir auch von Frau Wolf vom Jugendamt gehört. Zu wenig das Angebot, zu groß die Nachfrage. Insgesamt keine zufriedenstellende Situation. Zoe hat eine ganz klare Meinung, was man unbedingt ändern sollte oder besser machen sollte.
Es gibt so viel auf der Welt, die ich besser machen würde. Ein sehr großer Teil ist, glaube ich, auf jeden Fall Kriege, finde ich ganz schlimm. Eben, dass Menschen sich gegenseitig kämpfen, würde ich jetzt mal sagen, oder halt nicht verstehen. Und es ist halt einfach, finde ich, braucht es nicht. Hunger braucht man nicht, finde ich auch ganz schlimm. Das würde ich auch ändern. Aber auch durch meine Vorgeschichte, eben durch meine Eltern, Drogen und Alkohol, da es einfach schon im frühen Alter Menschen einfach kaputt macht. Das würde ich einfach abschaffen, verbieten, wegwerfen. Keine Ahnung, ich dadurch eben meine Eltern verloren habe, das finde, hätte einfach nicht sein müssen.
Nicht jeder hat es leicht im Leben. Wir Kinder nicht und auch die Erwachsenen nicht. Wenn man es wie Zoe geschafft hat, seinen Weg gehen konnte, auch mit Hilfe von Familie Kolb, dann will man auch den Rest gut machen. Gescheit machen, wie sie es uns sagt.
Also ich merke es jetzt auch eben im Abschlussjahr. Ich mache jetzt Realschulabschluss, merke es ganz krass, dass man halt jede Woche wirklich alles hinterher sein muss, genau. Das ist zwar anstrengend, aber ich denke mir, das ziehe ich jetzt noch ein Jahr durch, mach's gescheit, dafür habe ich es dann richtig und mache dann danach halt eine Ausbildung, genau.
Sie hat auch einen Rat für alle anderen Kinder, denen es zu Hause nicht gut geht.
Ja, also die Situation für viele, also für die meisten Pflegekinder ist ja einfach nicht einfach. Und wenn du da jetzt irgendwas machen könntest, was wäre das, um denen einfach noch so ein bisschen zu helfen?
Wenn sich zum Beispiel Kinder überlegen von zu Hause, da sie, was eben auch in richtigen, also was heißt richtigen, leiblichen Familien nicht so gut läuft, sich überlegen, jetzt auszuziehen, da sie durch verschiedene Gründe, weil ihre Eltern, ganz krass Beispiel, weil sie schlagen oder halt das Kind schlagen oder es einfach nicht so gut läuft. Und sie dann wirklich überlegen, man kann ja zur Schule gehen und sagen, bei mir läuft zu Hause nicht gut. Dann rufen die das Jugendamt an und dann sucht man ja eigentlich meistens erst eine Bereitschaftsfamilie. Dann guckt man, ob es zu Hause wirklich nicht so gut läuft. Wenn es der Fall ist, dann wird eigentlich das Kind sofort rausgeholt eben und in eine Pflegefamilie getan. Meisten Kinder haben sehr, sehr viel Angst davor, weil es eben eine sehr neue Einstellung ist, eben eine neue Familie zu haben. Was ich da nur mitgeben kann, es kann, wenn man selber an dem Punkt ist, zu sagen, es läuft in der Familie nicht so gut. Es kann eigentlich nur besser werden in der Pflegefamilie, da diese Emotionen meist, wenn man da hinzieht, schon gar nicht vorhanden sind und die schon ganz anders an die Gedanken mit den Kindern hingehen, da sie eben auch die Vorgeschichte von den Kindern schon kennen, die Eltern, und da komplett auf das Kind dann Rücksicht nimmt und guckt, dass es ihnen gut geht. Also mir persönlich hat es geholfen für eine bestimmte Zeit eben, dann wurde ich Jugendlicher, Teenageralter, dann wurde es schwierig. Da habe ich selber gesagt, ich ziehe dann aus, aber das ist dann auch wieder was anderes gewesen. Aber das ist dann nicht überall so. Also bei meinen Geschwistern läuft es ja gut. Das war ja nur bei mir. Genau.
So Leute, nun sind wir am Ende dieser Stunde angekommen. Eine Sendung, die uns zum Nachdenken bringt.
Es ist nicht selbstverständlich, eine eigene Familie zu haben, die in der Lage ist, für einen zu sorgen.
Und selbst für Pflegekinder ist es nicht selbstverständlich, auch wirklich eine Pflegefamilie zu haben. Denn es gibt einfach zu wenige Familien, die bereit dazu sind, ein Pflegekind aufzunehmen.
Wie Frau Kolb sagt, früher waren die Seminare voll, jetzt sind sie fast leer.
Deswegen ist es gut, dass es so engagierte Leute wie Frau Kolb gibt, die Pflegekinder ihr Herz schenken. Durch die Sendung führten die Freitagsreporter. An dieser Stelle auch nochmal Grüße raus an unsere Ex-Freitagsreporter Mara und Franz, die jetzt nicht mehr bei uns sind, aber in dieser Sendung noch zu hören waren.
Das war's auch schon wieder von unserem Podcast. Und übrigens könnt ihr uns auch im Radio hören, auf 102,6. Radio 3FM. Jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr.
Und unsere anderen Freitagsreporter-Podcasts könnt ihr auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify oder podcast.de.
Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.